Kultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend, es ist Zeit für Kultura, dem Kulturmagazin bei Radio Ochsenkopf. Wir befassen uns heute zum einen mit der böhmisch-bayerischen Krippenausstellung im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel und wir stellen Ihnen das Militärmuseum Weidenberg vor. Mein Name ist Matthias Fischer und ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you.
Bei uns ist jetzt Martin Götz zu Gast. Er ist der Museumsleiter des Militärmuseums Weidenberg und er unterhält sich mit meinem Kollegen Sebastian Kastner darüber, was denn dieses Museum eigentlich ist.
Radio Ochsenkopf, total regional.
Die oberfränkische Museenlandschaft ist spannender, als man auf den ersten Blick denkt. Viele Hidden Champions gibt es bei uns in der Region, auch in unmittelbarer Nachbarschaft quasi. Eins davon ist zum Beispiel das Militärmuseum in Weidenberg. Haben Sie davon schon mal gehört? Wenn nicht, dann bekommen Sie jetzt ausführliche Informationen vom Museumsleiter Martin Götz, der heute bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend.
Hallo, hier ist Martin Götz. Ich bin eben der Museumsleiter des Museums für Militärtradition in Oberfranken.
Vorab schon mal, ihr beschäftigt euch ja sehr mit der Militärhistorie aus Bayreuth und sitzt in Weidenberg. Das sind jetzt zwei Orte, die man vielleicht gerade als jüngerer Hörer überhaupt nicht eigentlich mit dem Militär in Verbindung bringt. in Bayreuth, man sieht noch eine Bundespolizei, man hört vielleicht mal von einem Bundeswehrparkplatz, den es da gibt, aber Militärstandort gibt es da ja keinen mehr. Aber was gab es denn in Bayreuth mal?
Das ist richtig. Also es gab seit 1604 immer wieder Militär hier in Bayreuth, denn nachdem eben die Markgrafen von Bayreuth ihre Residenz von der Kulmbach, von der Plassenburg hier nach Bayreuth verlegt haben, war immer Militär hier in Bayreuth. Und es zieht sich 400 Jahre lang durch, bis 2004, nachdem eben dann in die Markgrafenkaserne endgültig aufgelöst worden ist.
Euer Museum steht auch im Kontext mit dieser Markgrafenkaserne und der Historie dieses Geländes. Oder gibt es auch in Weidenberg einen Standort, der jetzt ausschlaggebend war für den Museumsstandort?
Wir haben lange gesucht, um eben ein entsprechendes Gebäude zu bekommen, was eben günstig ist von der Erhaltung und von der, von der Miete, von den Unkosten. Und da sind wir auf Weidenberg gestoßen, denn damals hat die Gemeinde Weidenberg eine Partnerschaft mit einer Kompanie des Panzerartilleriebataillons 125 der Bundeswehr hier in Bayreuth gehabt.
Warst du selbst auch aktiv bei der Bundeswehr oder bist du noch?
Richtig, ja. Na, ich bin Offizier der Reserve. Ich bin damals 1976 eingezogen worden. Das waren noch Zeiten, als es wirklich noch Wehrpflicht gab. Das heißt, jeder musste mit dazu und seine 15 Monate ableisten. Und damals gab es auch die Möglichkeit für Leute, die eben das Abitur hatten. Und ich war damals im Grafenmünster-Gymnasium, in der OR, wie sie hier in Bayreuth heißt. Und habe gesagt, naja, es ist auf der einen Seite eine gute Sache, ein bisschen mehr Geld sich zu leisten. Und man wollte dadurch, dass eben damals der Eiserne Vorhang recht nahe bei uns war, also schon im Raum Hof oben, einen bestimmten Beitrag zur Verteidigung damals der Heimat leisten. Und bin dabei geblieben und habe einen Zivilberuf erlernt. Habe aber diese Leiste Offizier der Reserve weitergeführt und war bis zum Schluss jetzt 15 Jahre lang bei der Regierung von Oberfranken als Katastrophenschutzbeauftragter und Verbindungsoffizier zur Bundeswehr und zur Regierung.
Was gehören denn da für Aufgaben dazu, wenn man in so einer Reserve dann tätig ist? Gibt es da regelmäßige Übungen? Oder?
Richtig, richtig. Wir haben, früher hieß es Wehrübung, jetzt heißt es RDL, Reservedienstleistung. Und wir haben eben mit unseren Kameraden zusammen, wir sind in Verbindung mit den Kameraden aus Kulmbach, die dort eben ihre Verbindungsoffiziere haben, zu Bamberg, zu Hof, Bayreuth Stadt, Bayreuth Land, die ganzen Landkreise. Und wir kommen zusammen und üben dann immer im Trockenen, sprich am Computer, entsprechende Katastrophenszenarien durch. Und vor 3 Jahren war eine größere Übung im Raum Bamberg. Da waren wir mit dabei mit über 500 Kräften der Bundeswehr, Polizei, THW. Und wir haben eine Großschadenslage oder Großkatastrophe mal durchgeübt, live, und haben zwischendurch auch einen ICE evakuiert.
Also da ist eigentlich gut zu tun. Und so nebenbei, nehme ich an, kann man auch so ein Museum noch leiten?
Ja, richtig. Das ist halt auch mein Hobby dazu. Das ist meine Leidenschaft. Denn ich habe mich all meine lebenslang gefragt, was kann man denn über die Bayreuther Soldaten erzählen? Was kann man herausfinden? Wie haben die denn ihr Leben leben müssen in den verschiedenen Jahrhunderten? Und habe so ein ganzes Mosaik zusammenbekommen, um das Gesamtbild darzustellen. Und ich war im Staatsarchiv in Bamberg gewesen, an der Universitätsbibliothek in Erlangen zum Beispiel. Also man kommt schon auf viele Dokumente und habe eben versucht, ein Bild der Bayreuther Garnison darzustellen. Und im Museum wird es auch dementsprechend gezeigt.
Ist es dann der Job des Museumsleiters, dass man wirklich sich um Ausstellungsstücke bemüht, dass man eine Logik in die Ausstellung bringt?
Richtig.
Oder gehören da auch so Führungen dazu? Aufsperren, zusperren, putzen?
Wir sind eben eine Gruppe von, es nennt sich Kameradschaft Bayreuther Infanterie, die also aus den ehemaligen des Panzergrenadierbataillons 102 bestehen und der Bayreuther Artillerie. Und wir haben so eine Museumsgruppe gegründet und gebildet. Wir sind so 10, 20 Leute und ein paar von uns können eben Führungen machen. Wir wechseln uns ab. Und wenn Gruppen kommen oder eben speziell eben am ersten Sonntag im Monat haben wir immer offen in Weidenberg, dann machen wir natürlich auch begleitende Führungen und erzählen was darüber, über das Leben der Soldaten.
Bevor wir jetzt mal dann noch ausführlicher auf das Museum an sich angehen, vielleicht sagt ja der eine oder andere schon, genau mein Thema, bin ich dabei, möchte ich mir anschauen. Wann und wo findet man euch denn?
Also, wie gesagt, wir sind jeden ersten Sonntag im Monat im Verbund mit dem Weidenberger Museumsweg haben wir geöffnet. Das geht immer vom April bis zum Oktober und von 14 bis 17 Uhr ist offen. Wobei überall durch Flyer wir verteilt haben, unsere Telefonnummern da sind. Wenn einer mal sagt, mit einer größeren Gruppe, er möchte gerne eine Sonderführung haben, das geht immer, können wir auch noch zwischendurch einen Termin machen.
Dann hören wir kurz ein bisschen Musik und dann fragen wir mal nach, was sind denn so Ausstellungsstücke im Museum in Weidenberg?
Radio Ochsenkopf, total regional.
Ich war in den Hills von L.A., zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war am Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow bei Dublin. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Ich trank Wein in Florenz, unter den Bäumen der Toskana. Mann, ich war feiern in Krakau und bin fast daheim in Warschau. Ich lag wach am Big Apple, sang mit Körn in Manhattan. Camino Frances war die Rettung, konnt mich auf spanischen Farben entdecken. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich? Ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Und schon wieder penne ich ein, mit dem Handy in der Hand. Doch heute schlaf ich gut, denn ich weiß, morgen kommst du hier an. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich.
Nur dich, gibt's halt einmal für mich. Musik von Marc Forster und ich übergebe jetzt gleich wieder an Martin Götz, den Museumsleiter des Militärmuseums Weidenberg.
Radio Ochsenkopf, total regional.
Wir beschäftigen uns heute mit oberfränkischen Museen. Eins davon ist das Militärmuseum in Weidenberg. Bei uns zu Gast ist immer noch der Museumsleiter Martin Götz, der uns schon ein bisschen über die Historie des Militärs in Bayreuth und Umgebung informiert hat. Jetzt möchten wir ein bisschen spezifischer auf das Museum an sich eingehen. Martin, welchen Fokus habt ihr denn so auf dem Museum? Habt ihr irgendwie so Spezialitäten irgendwie, dass ihr sagt, es geht um Fahrzeuge, es geht irgendwie um Uniformen oder was ist euer Konzept der Ausstellung?
Nun, wenn jeder hört Militärmuseum, dann denkt man zuerst einmal an nur Helme, Gewehre, Säbel, Waffen, Pistolen, also mehr die technischen Dinge des Militärs. Das ist nicht unser Fokus. Ich will darstellen die Geschichte, die Schicksale und auch das, was bei Reuter Soldaten in den verschiedenen Kriegen erleiden mussten, die eben an der Front gefallen sind, an die wollen wir erinnern und wollen eben zeigen, dass eben Krieg immer was Schreckliches ist. Das heißt, wir sind eher ein Museum des Friedens und nicht des Krieges. Wir wollen immer mahnen und wir wollen dokumentieren.
Habt ihr so eine bestimmte Zeitspanne, die im Fokus steht, oder ist es bei euch wirklich ab 1600, wie es dann losging mit dem Markgrafenstandort bis zum Ende 2014?
Ist natürlich so, dass es aus diesen Zeiten 200, 300 Jahre davor kaum noch Ausstellungsstücke, Originale gibt, und wenn, findet man die ja in Ingolstadt im Bayerischen Armeemuseum oder sonst in den staatlichen Museen. Wir haben das versucht mit Zinnfiguren wie auf der Plassenburg eben zu dokumentieren und Ausstellungsstücke, unser ältestes Stück ist aus dem Jahr 1813, das ist die Fahne der Landwehrkompanie hier aus Berneck, und ab da geht es dann aufwärts. Um 1900 haben wir dann sehr viele Ausstellungsstücke, Uniformen der Bayreuther Garnison, des Königlich Bayerischen 7. Infanterieregiments und des Königlich Bayerischen 6. Chevaliergeregiments. Das ist eine Reitereinheit gewesen.
Du hast vorhin mal schon so eine schöne Geschichte erzählt. Vielleicht kannst du da beispielhaft mal so ein paar Geschichten, die ihr präsentiert, erwähnen und auch wie das quasi präsentiert ist. Du hast vorhin zum Beispiel erwähnt, dass ein Brüderpaar aus Goldkronach eine Geschichte spielt bei euch im Museum.
Richtig. Wir versuchen eben diese speziellen Schicksale zu dokumentieren und wir sind immer dankbar, wenn Familien Fotos, Bilder, Dokumente von ihren Vorfahren uns übergeben, denn heutzutage gibt es sehr viele Militarierhändler, die unterwegs sind und es aufkaufen und es verschwindet irgendwo dann in Privatsammlungen. Und wir garantieren eben, dass alles, was an uns übergeben wird, gezeigt wird und für die Nachwelt erhalten wird. Und dass auch die Leute, die dort kommen, sehen, dass Krieg nicht irgendwie unpersönlich ist, sondern es gibt sehr viele, wenn man schaut an den Kriegergedenktafeln, die Namen, dass die ein Schicksal gehabt haben. Das waren junge Leute, 18, 19, 20 Jahre alt, die noch nie aus Bayreuth und der Umgebung rausgekommen sind, wie heutzutage die Jugend, die schon auf Mallorca war oder Urlaub gemacht haben und an die Front geschickt worden sind und dort ihr Leben haben lassen müssen.
Vielleicht magst du auf diese Goldkronacher Geschichte noch kurz eingehen?
Ja, also wie gesagt, wir haben in Goldkronach oder die Dokumente von dem Brüderpaar aus Goldkronach, die eben zusammen im 7. Infanterieregiment gedient haben. Der ältere Bruder war länger drin. Der jüngere wollte dann auch mit dabei sein, weil sein großer Bruder dort ist, und beide mussten 1914 in den Krieg ziehen, und kaum 2 Monate später ist der Junge schon gefallen. Wir haben Briefe an die Eltern hier in Goldkronach mit Fotografien, wo das Grab liegt. Der Name ist auch dort zu finden am Kriegerdenkmal in Goldkronach, und wir haben bei Fahrten mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, bei dem ich auch tätig bin, dieses Grab in den Argonnen in Frankreich wiedergefunden.
Also kein verschollener Soldat?
Nein, sondern also man kann das dokumentieren und auch diese Schlachtfelder in Verdun, in Elsass-Lothringen, alle fahren jetzt in den Urlaub nach Süden runter, nach Italien, Türkei, Spanien. Aber wenn man mal durch diese Gelände fährt und sieht diese Millionen von Gräbern und Friedhöfe, dann weiß man erst, was Krieg bedeutet.
Dann weiß man auch, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir lange nichts damit zu tun hatten. Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele, gerade auch persönliche Briefe liest, dass da viele berührende Geschichten auch mit dabei sind. Ist da vielleicht irgendwas hängen geblieben, was besonders emotional oder tragisch war?
Es ist, jeder Brief ist emotional und tragisch. Das Schlimme ist nur, damals hat man noch in Zitterlin geschrieben und die Jugend kann es schon gar nicht mehr lesen. Ich kann es noch und das Interessante ist, jetzt kommen wir mal zum Krieg von 1870-71, der genau 150 Jahre her ist, noch einmal 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Und durch Zufall, es gab schon einen Zeitungsartikel jetzt vor im Juni 2021, ich habe auf einem Dachboden gefunden die Original-Regimentsgeschichte des 7. Infanterieregiments, das eben bei Sedan und vor Paris gekämpft hat. Und auch damals sind über 160 Soldaten hier aus Bayreuth nicht mehr zurückgekommen. Und dieses Original Regimentsgeschichte war im Zitterlin geschrieben, handschriftlich. Und das habe ich alles übersetzt und wieder als Buch herausgebracht.
Also kann man bei euch im Museum auch teilweise Übersetzungen davon lesen oder muss man sich wirklich die Zeit nehmen und versuchen zu entziffern?
Ja, wie gesagt, ich kann helfen zu entziffern und teilweise versuchen wir natürlich auch diese Übersetzung dann zu zeigen.
Wenn wir mal so auf ein paar Exponate zu sprechen kommen, was wären denn so die drei Exponate, die herausstechen im Museum? Wenn einer eine kurze Führung macht, diese drei Dinge muss man unbedingt gesehen haben.
Ja, wie gesagt, wir haben tolle Uniformen noch aus der Zeit um 1900, die gut erhalten sind. Da sieht man erst einmal, wie damals diese Uniformschneider gearbeitet haben. Da sind dann immer unsere weiblichen Besucher recht begeistert, wenn ich das erkläre. Und wie gesagt, wir haben eben die Landwehrfahne aus Berneck da, aus dem Jahr 1813. Das ist schon Highlight.
Ihr seid ja als Verein organisiert. Ihr nennt euch Museum für Militärtradition in Oberfranken e.V. Wie schaut es denn aus mit dem Nachwuchs?
Nun gut, wir werden alle älter und der Nachwuchs ist nicht mehr da, denn seit 1994 sind diese Einheiten aufgelöst worden. Seit 2010 gibt es ja auch keine Wehrpflicht mehr. Und so ist natürlich die Soldaten in Oberfranken bestehen nur noch aus uns Reservisten. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Und wir hoffen natürlich, dass durch die Regierung von Oberfranken, durch die Stiftung von Oberfranken, wir da dann schon irgendwann mal mehr Zuspruch und Unterstützung bekommen.
Wenn man dich so sprechen hört, klingt es jetzt aber nicht so, als müsste ich jetzt unbedingt militärisch interessiert sein, um bei euch aktiv zu werden, sondern auch so ein historisches Interesse würde ja auch reichen.
Richtig.
Wäre man da bei euch auch willkommen, wenn man sagt.
Ja, selbstverständlich. Jeder, der sich für die Geschichte interessiert und ich bin der Meinung, nur wer aus der Geschichte lernt, lernt was für die Zukunft, der ist willkommen. Und gerade in alten Dokumenten zu forschen und Schicksale von Menschen herauszufinden, die eben vor Generationen gelebt haben, das ist das Spannende dran. Zu sehen, dass es nicht nur immer die großen Politiker waren, wie Napoleon, wie Friedrich der Große und wie sie alle heißen, sondern dass auch damals einfache Menschen versucht haben zu überleben in den verschiedenen kriegerischen Zeiten.
Wir hatten ja vorhin schon so einen kurzen Aufruf, wer was findet, gern mal im Museum vorbeibringen und zeigen. Wie kommt ihr denn an so Dokumente? Müsst ihr da viel selbst recherchieren,
Richtig.
Unterwegs sein?
Ja.
Oder läuft es mal über Zeitungsaufrufe, wirklich die Leute bitten, alles Mögliche, wenn irgendwo ein Erbe ansteht, die Kiste vom Dachboden mal vorbeibringen, dass man durchgeschaut
Richtig.
Wird?
Ich bitte immer, wenn jemand nicht weiß mit Dokumenten, ob er sie lesen kann oder nicht und es ist irgendein was Militärisches, ein Abbild mit einem Soldaten drauf, zu uns zu kommen und wir können da auf alle Fälle mal dokumentieren oder zeigen, inwiefern das wichtig ist oder ja, was man aus welcher Zeit es stammt.
Ne? Gab es da bei eurer Recherche schon mal irgendwelche Überraschungen, die vielleicht jetzt für euch nicht so relevant waren, aber die in einem anderen Museum mittlerweile ausgestellt sind, irgendwelche Fundstücke?
Ja, das meiste ist schon bei uns und das lassen wir auch da, ne? Weil da weiß ich, da kann ich drauf zugreifen und kann es auch dementsprechend präsentieren.
Wenn man jetzt Interesse dran hat, wie kommt man denn mit euch in Kontakt, wenn man mal was zeigen möchte, vielleicht mal was nachfragen möchte? Wie ist da der beste Weg?
Also wir haben eine Homepage und wir haben eben von unserem Museum kann man erst einmal übers E-Mail was erfahren und es ist eine Telefonnummer da. Wer will, der kann sich direkt mit mir in Verbindung setzen.
Und was steht bei euch jetzt an für die Zukunft? Momentan habt ihr quasi Winterpause. Wann geht's wieder los in die Saison?
Bei uns geht's hoffentlich, wenn Corona eben es uns zulässt, im März, April wieder los. Jetzt haben wir Winterpause, das ist richtig, denn durch die Heizkosten haben wir natürlich auch die Heizung im Museum etwas heruntergefahren. Meinen großen Auftritt hatten wir jetzt noch am Volkstrauertag, stand auch in der Zeitung. Wir haben nämlich ein Grab bei unseren Recherchen entdeckt am Friedhof von St. Georgen. Und hier liegen 6 französische Kriegsgefangene, die damals vor 150 Jahren an Typhus verstorben sind. Also auch junge Menschen, damals im Alter zwischen 20 und 27 Jahre alt, die zwar den Krieg überlebt haben, aber dann hier nach Bayreuth gekommen sind. Die Krankheiten damals konnte man schwer noch behandeln. Und diese jungen Menschen sind verstorben und hier beerdigt. Der eine kam aus der Normandie, der andere aus Korsika und ein dritter aus der Nähe von Annecy, unserer Partnerstadt. Und dadurch, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit Zusammenarbeit von unseren französischen Kameraden, wir haben nämlich Verbindungen auch zu den Offizieren und Soldaten der französischen Armee in Annecy, die sich um die Soldatengräber dort drüben kümmern, können wir jetzt auch etwas zurückgeben.
Doch was Schönes entstanden aus diesen schrecklichen Geschichten. Euer Museum, noch zum Abschluss, ist das eine Dauerausstellung oder arbeitet ihr auch mit Sonderausstellungen, dass ihr gewisse Themen rotiert?
Oder? Ja, richtig. Wir haben eine Vitrine, die nennt sich Objekt des Monats und wir schauen immer, dass es entsprechend was Modernes dabei ist, was eben aktuell ist. Und im Moment in dieser Sondervitrine ist ein Helm, ein bayerischer Raupenhelm von 1870, noch aus Leder. Denn damals hat man geglaubt, man muss nicht unbedingt einen Stahlhelm tragen, sondern das kam erst 50 Jahre später und der Kriegsverlauf hat gezeigt, dass man wieder sich eingraben muss. Damals ist man halt noch stolz mit bunter Uniform auf dem Schlachtfeld erschienen.
Also im Frühjahr geht's wieder los mit dem Museum. Habt ihr mittelfristig irgendwelche Pläne, Überlegungen, irgendwas, was ansteht mit dem Museum?
Ja gut, das Museum ist 2013 eröffnet worden. 2023 hätten wir dann 10 Jahre Jubiläum und da wollen wir schon wieder mal eine Sonderausstellung machen und eine Aktion auf alle Fälle.
Dann sind wir doch gespannt. Bis dahin haben wir vielleicht auch Corona hinter uns. Drücken wir die Daumen und bedanken uns bei Martin Götz, dem Museumsleiter des Militärmuseums in Weidenberg, für diese Information. Informationen finden Sie auf militärmuseum-weidenberg.de. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und noch einen schönen Abend.
Ich danke auch. Tschüss.
Radio Ochsenkopf, total regional.
that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Bald ist Weihnachten und neben dem Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen hier bei uns in der Region auch eine Weihnachtskrippe dazu. Im Fichtelgebirgsmuseum gibt es eine Sonderausstellung Bayerisch-Böhmische Krippenausstellung. Mein Kollege Sebastian Kastner hat nun Christine Heidenreich vom Fichtelgebirgsmuseum am Telefon und wird sich mit ihr zunächst einmal über das Fichtelgebirgsmuseum unterhalten.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Die oberfränkische Museenlandschaft ist voller Hidden Champions, quasi voller Geheimtipps. Eins davon ist das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel. Bei mir am Telefon ist nun Christine Heidenreich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin eben dort. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Heidenreich, das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel, es befindet sich ja mitten im Zentrum Wunsiedels. Und da geht es ja schon los. Es ist ja schon spannend, in welchen Örtlichkeiten das Museum angesiedelt ist.
Genau, wir bestehen aus 9 Gebäuden. Also das ist immer ganz interessant zu erzählen, weil man sieht von außen immer nur so einen kleinen Teil und denkt, man geht in ein Gebäude, man geht in das Fichtelgebirgsmuseum. Aber tatsächlich bestehen wir aus 9 ganz unterschiedlichen Gebäuden, die eben komplett das Fichtelgebirgsmuseum bilden. Und wir haben eine Ausstellungsfläche von 3.100 Quadratmetern, also eine sehr große Fläche, auf der man die Regionalgeschichte des Fichtelgebirges entdecken kann, also von dem Mittelalter bis in die jetzige Zeit. Wir haben auch sehr viele Projekte mit aktuellen Themen und genau, da laden wir die Besucher, aber auch die Fichtelgebirgler ein, einfach die Region besser kennenzulernen, neu zu entdecken und auch vielleicht wieder zu entdecken.
Vielleicht gehen wir auf diese, ich nenne es mal Dauerausstellung im Fichtelgebirgsmuseum ein bisschen genauer ein. Es geht um die Geschichte des Fichtelgebirges. Warum genau? Denn die ist ja durchaus vielschichtig. Es gibt politische Geschichte, es gibt geologische.
Genau, also wir bilden eigentlich alles, was auch mit den Gebäuden teilweise zu tun hat, auch ab. Wir bestehen ja auch aus dem Sigmund-Wann-Spital. Also da haben wir in der Dauerausstellung eben den Bereich der Spitalgeschichte über den Sigmund Wann, den Blechverzinner, der ja ein sehr bekannter Bürger auch Wunsiedels war also auch ein sehr spannendes Gebäude, sehr spannende Geschichte und eben auch sehr toll, dass man das Spital mit den Räumlichkeiten einfach ja entdecken kann. Und die Geschichte zeigen wir zum einen. Dann natürlich auch so Mineralien, das ist ja ganz spannend fürs Fichtelgebirge, wie viel Rohstoff es einfach früher gab. Also den Bereich bilden wir mit unserer Dauerausstellung natürlich ab. Dann aber auch den Bergbau im gesamten Fichtelgebirge. Dann haben wir auch eine Abteilung Spielwelten und Kinderwelten, also so Spielzeug von früher. Das begeistert immer auch ganz viele Kinder und Familien, sich da ein bisschen mit dem zu beschäftigen, was man vielleicht auch noch kennt oder kannte von Oma und Opa. Dann haben wir eine Abteilung mit Möbeln, bemalten Möbeln aus dem Sechsämterland, also auch eben hier aus der Region verschiedene Schränke und Truhen, wo man so ein bisschen ja sieht, was hatte man früher, für was waren diese Schränke, ne? Also so Vorratsschränke vor allem auch. Da kann man ganz viel entdecken. Dann haben wir auch einen Bereich über Chopin, ist ja auch sehr interessant für Wunsiedel, der bekannte Dichter. Genau, also wir haben unterschiedliche Bereiche, wo man verschiedene Persönlichkeiten aus Wunsiedel, aus der Region kennenlernen kann, aber auch geschichtliche Phasen, wie eben den Bergbau. Wir haben auch einen Bereich zur Feuerwehr, Schützenscheiben, also einfach so, was in der Region an Themen ja früher eben brisant war, sage ich mal, ist hier aufgearbeitet und dargestellt, genau.
Ui, da ist einiges mit dabei. Ich hoffe, Sie haben alle mitgeschrieben oder Sie machen es einfach mal pragmatisch und besuchen das Museum mal und schauen sich es an. Wie lange muss man denn für so einen Besuch dann einplanen, für so eine umfangreiche Ausstellung?
Also wenn man sich wirklich alles anschauen will und auch sich ein bisschen einlesen will, würde ich so gut 1,5 bis 2 Stunden für einen Rundgang einplanen. Und dann haben wir natürlich auch immer Sonderausstellungen, wo man dann je nach Interesse und Zeit und Lust natürlich auch nochmal Zeit verbringen kann.
Gibt es bei euch auch die Möglichkeit, eine Führung zu buchen und das Ganze mal quasi mit einer fachkundigen Begleitung durchzumarschieren?
Na klar, wir bieten auch Führungen an, da kann man sich auch einfach bei uns anmelden, auch gerne Gruppen. Jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig, wir laufen dann natürlich auch mit Maske rum, deswegen machen wir auch immer viel im Innenhof, aber grundsätzlich sind Führungen möglich und da freuen wir uns auch immer, wenn Interessierte kommen und sich für die Region und für das Museum interessieren.
Erschwinglich ist das Ganze ja auch. Eure Eintrittspreise sind jetzt mal nicht überzogen, sage ich mal.
Nee, genau. Und alles zu den Eintrittspreisen oder was aktuell bei uns so los ist, findet man auch ganz gut in meinem Internet für die, die Facebook haben. Da sind wir immer sehr aktiv. Da kann man immer so gucken, was ist gerade los. Wir geben auch immer Einblicke ein bisschen in die Sonderausstellung, in die Ausstellung, in die Museumsarbeit. Und ansonsten alles Weitere, was man wissen muss für den Besuch, findet man auf der Internetseite.
Und für die Sparfüchse, für die sogar die paar Euro da noch zu viel sind, gibt es ja noch momentan eine Aktion, die noch bis Ende 2021 läuft.
Genau.
Da kommt man sogar ganz kostenlos rein.
Genau, am Sonntag haben wir derzeit freien Eintritt auch in das Gerätemuseum in Bergnassreuth.
Wer spendiert denn diesen Eintritt? Ist es das Fichtelgebirgsmuseum selber oder gibt es da irgendjemanden, der diese Aktion möglich macht?
Naja, wir hatten uns halt überlegt, dass durch die Corona-Zeit viele Leute einfach nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt Kultur zu genießen und besuchen zu können. Und da wollten wir einfach durch einen freien Eintritt den Fichtelgebirglern, den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit geben, das Museum anzuschauen, an einem Sonntag, vielleicht an einem Familientag. Und genau.
Also das ist doch die ideale Gelegenheit, jetzt gerade bei diesem eher miesen Wetter, das zurzeit herrscht, einmal einen Sonntagsausflug nach Wunsiedel machen und dann das Fichtelgebirgsmuseum in aller Ruhe kostenlos sogar besuchen. Vielen Dank bis hierhin. Wir unterhalten uns gleich weiter über eine der Sonderausstellungen, die momentan läuft. Vorher hören wir ein bisschen Musik und dann sind wir wieder zurück mit Christina Heidenreich und dem Fichtelgebirgsmuseum.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Thank you.
war Musik von ABBA und ich übergebe wieder an Sebastian Kastner, denn der hat immer noch Christine Heidenreich am Telefon und unterhält sich jetzt mit ihr über die Sonderausstellung Bayerisch-Böhmische Krippen im Fichtelgebirgsmuseum.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Wir beschäftigen uns heute mit Museen in der Region. Spezifischer gesagt sind wir gerade im Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel. Bei mir am Telefon ist immer noch Christina Heidenreich, wissenschaftliche Mitarbeiterin eben dort. Wir haben schon einiges gehört über das Museum und dass man momentan sonntags kostenlos reinkommt, noch bis zum Ende des Jahres 2021. Nun möchten wir aber auf eine Ausstellung zu sprechen kommen, die derzeit läuft, eine Sonderausstellung sozusagen. Frau Heidenreich, Weihnachten naht, da passt es doch thematisch ganz gut, dass sich das Fichtelgebirgsmuseum mit Krippen beschäftigt. Mit was genau denn?
Auf jeden Fall, das passt sehr gut. Unsere derzeitige Sonderausstellung sind die bayerisch-böhmischen Krippen aus sechs Nachbarregionen entlang der bayerisch-böhmischen Grenze. Wenn man immer sechs Nachbarregionen hört, denkt man sich, welche sind es denn? Deswegen möchte ich die kurz aufzählen, dass man auch ungefähr auch weiß, aus welchen Regionen sieht man denn Krippen. Das ist nämlich aus Oberfranken, der Oberpfalz, aus Niederbayern und auf der böhmischen Seite Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Und aus diesen Regionen finden wir in der jetzigen Ausstellung 62 sehr schöne und ganz unterschiedliche Krippen. Und da laden wir ganz herzlich ein, diese zu entdecken und die Krippenlandschaften in ihrer Miniatur. Das sind nämlich wirklich einfach jetzt nicht Landschaften, wie man sich sonst so vorstellt, auf großer Fläche, sondern eben auch auf kleiner Fläche. Und da laden wir ein, die zu erkunden und zu entdecken.
Das Ganze ist ja im Rahmen von einem richtigen Projekt ja entstanden, das leider durch Corona nicht so gefeiert werden konnte, wie es geplant war. Aber dennoch finden natürlich zahlreiche Aktionen statt. Es gibt die Kulturstadt Bayern-Böhmen. Können Sie vielleicht da ein paar Worte zu sagen?
Na klar, genau. Die Ausstellung ist Teil des Projektes Kulturstadt Bayern-Böhmen-Wunsiedel 2021. Und das ist ein Projekt des Zentrum Bavaria Bohemia aus Schönsee. Und die beschäftigen sich eben mit der Kultur auf bayerisch und böhmischer Seite, um eben grenzüberschreitend beiden, ja sag ich mal, Nachbarn einfach die gemeinsame Kultur oder die Kultur einfach von den anderen ein bisschen näher zu bringen. Und in Wunsiedel waren eben dieses Jahr viele Veranstaltungen und die Krippenausstellung ist eben jetzt der Höhepunkt und auch der letzte große Programmpunkt, Veranstaltungspunkt in diesem Projekt und auch in diesem Projekt, ja. Und ich finde, da kann man eigentlich nicht besser abschließen, vor allem zur Weihnachtszeit mit eben Krippen, wie wir sie vielleicht schon kennen. Aber die Ausstellung zeigt auch, dass es ganz viele unterschiedliche Varianten von Krippen gibt, Arten und Materialien. Und da, glaube ich, entdeckt man vieles, was man noch nicht kennt.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich überlege aus der eigenen Erfahrung, die einen Großeltern hatten eine komplett andere Krippe als die anderen Großeltern, daheim war wieder ein anderes Design oder auch wenn man über den Weihnachtsmarkt schlendert, der eine Stand hat komplett unterschiedliche Figuren schon als der andere. Ist die Krippenlandschaft allgemein so quasi divers aufgestellt oder kann man da auch gewisse Trends ausmachen in diesen einzelnen Teilregionen?
Also auf jeden Fall deutlich erkennbar ist, dass eigentlich der Großteil der Krippen sich eben im orientalischen Bereich bewegt. Das heißt, es zeigt das Leben von Jesus Christi. Wir haben ganz viele Szenen wie die klassische Krippe, die man kennt, die Heilige Familie, Maria, Josef mit dem Jesuskind, im Stall, mit den Engeln, mit den ganzen Tieren. Haben wir ganz viele verschiedene Interpretationen. Das ist schon mal ganz schön zu sehen, auch da so ein bisschen ja, die unterschiedliche Art, wie die Krippen gestaltet wurden, hergestellt wurden, aus den verschiedenen Materialien, die für die beiden Regionen typisch sind. Da haben wir ganz viele Krippen aus Holz, wir haben aber auch Krippen aus Glas, aus Porzellan, Keramik und auch weiteren Naturmaterialien wie Stroh, Heu und Maiskolbenblätter. Also das ist ganz interessant zu sehen, wie da diese Szene und dieses Leben von Jesu Christi eben ja auch ein bisschen künstlerisch eben aufgearbeitet wird. Und wir haben historische Krippen, also die älteste Krippe ist von 1750, die ist aus der Sammlung der Fichtelgebirgsmuseen, bis hin zu modernen Krippen, Künstlerkrippen, vor allem aus Südböhmen, aus dem Museum Hinrichow Radek. Und da haben wir ganz viele Krippen von tschechischen Künstlern, die natürlich einen ganz unterschiedlichen Blickwinkel auf diese Geschichte, auf diese religiösen Szenen eben haben. Und das ist eben sehr schön. Und neben eben diesen religiösen Aspekten zeigen die Krippen aber auch regionaltypische Elemente. Also zum Beispiel bei den Krippen aus Südböhmen, bei einer von den keramischen Krippen, erkennt man eben auch Kleidung, die typisch für die Region sind. Also es ist nicht nur so dieser weihnachtliche Aspekt und dieser christlich-religiöse Aspekt der Krippen, sondern auch darüber hinaus, dass man immer auch über die verschiedenen Regionen oder die Orte einfach Rückschlüsse ziehen kann. Und das finde ich persönlich auch ganz spannend, weil man da einfach ja eine schöne Volkstradition dahinter erkennt und oder erkennen kann. Und das einfach zu erkunden und jeder für sich zu entdecken und zu erschließen, das ist auf jeden Fall ganz toll.
Also spannende Geschichte, solche Krippen. Jetzt so ein anderes Merkmal, was ich als Laie ausmachen kann, ist ja oft, es gibt Krippen, die passen schon so auf ein DIN-A4-Blatt, also sind recht klein und kompakt. Andere nehmen teilweise ganze Räumlichkeiten ein. Gibt es auch da Unterschiede oder welche Größenordnung haben Sie im Museum derzeit ausgestellt?
Auf jeden Fall. Also Krippen kriegt man wirklich im Miniaturformat, ganz kleine Krippen in so Walnussschalen quasi. Wir haben Bleikrippen, die sind zum Beispiel kleiner und natürlich gibt es aber auch große und riesige Krippenlandschaften. Aber jetzt im Museum haben wir uns aufgrund der Räumlichkeiten und auch der verschiedenen Leihgeber einfach dazu entschieden, sag ich mal, kompaktere Krippen zu zeigen. Wir haben da ganz verschiedene Arten. Also wir haben Krippenfiguren, die bilden eher einen größeren Bereich ab. Und wir haben aber auch zum Beispiel Kastenkrippen, da hat man einfach alles kompakt in einem Holzkasten meistens zusammen, wo man das Ganze entdecken kann, die Figuren und die Szenen, die dargestellt sind. Wir haben aber auch einzelne Figuren. Wir haben eine Krippe, die als Christbaumständer, als Baumstumpfkrippe abgebildet ist. Also das ist wirklich reicht von ganz kleinen Figuren bis eben zu den großen keramischen Figuren haben wir jetzt eigentlich alles dabei, was halt eben so auch räumlich möglich ist.
Die Ausstellung läuft ja schon seit dem 12. November und geht noch bis zum 23. Januar 2022. Sie hatten also schon ein paar Tage Zeit, mal die Krippen zu studieren, haben auch schon bestimmt die ein oder anderen Besucher durch die Ausstellung geschickt. Gibt es irgendwie so ein Exponat, das Sie vielleicht persönlich besonders beeindruckt hat oder wo man merkt, besonders an dem bleiben die Besucher hängen?
Also ich persönlich habe keine Lieblingskrippe. Ich finde alle wirklich toll und einzigartig und auch für die verschiedenen Regionen oder Museen einfach sehr, sehr schön. Wir haben ein, würde ich jetzt sagen, fast besonderes Exponat, einfach weil es auch tatsächlich mit eins der größten ist. Das ist die Kastenkrippe von der Familie Pöllmann aus Schwandorf. Das sind Krippenbauer und das kann man sich vorstellen wie ein großer Karton, in dem eine Szene eingebaut ist. Und das also finde ich persönlich auch sehr bemerkenswert. Die sind per Hand hergestellt, beweglich bekleidete Figuren. Die Köpfe und die Hände und die Füße sind aus Lindenholz geschnitzt und gefasst und der Körper ist aus Draht. Und das Besondere an dieser Krippe ist, dass es eine Szene in Regensburg darstellt, nämlich Herbergsuche von Maria und Josef in einer Gasse in Regensburg. Also da haben wir eben auch noch andere Objekte dabei aus der Region Oberpfalz, die eben wirklich direkt sich auf ihre Region, ihre Stadt beziehen. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil wenn man also an diese Themen denkt, dann denkt man immer irgendwie an weit weg und ein anderes Land. Und das ist einfach sehr schön, sehr, sehr schönes Exponat, das quasi einfach ja die Herbergsuche zu uns nach Hause in die Oberpfalz nach Regensburg holt. Und viele, die jetzt auch schon die Krippen besucht haben, haben gesagt, ah ja, das ist die Gasse, die kenne ich. Also ich glaube, das ist sehr schön, wenn man dann in diese Szene reinschaut, dass man einfach das erkennt oder wiedererkennt, wenn man sich da in der Region und in Regensburg auskennt.
Also es gibt viel zu entdecken bei der Krippenausstellung im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel vom 12.11.21 bis 23. Januar 2022 kann die bayerisch-böhmische Krippenausstellung besucht werden. Frau Heidenreich, um den Bogen zu schließen zu unserem ersten Teil auch, die Frage vielleicht noch auf das Museum allgemein bezogen. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr mit dabei im Team.
Genau.
Eine ähnliche Frage wie zu den Krippen. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch im Museum? Was ist Ihnen dabei besonders ins Auge gesprungen? Gab es ein Exponat oder so einen Teil der Ausstellung, der Sie besonders fasziniert hat, der Sie vielleicht auch überzeugt hat, Hier möchte ich her?
Also auf jeden Fall so ein Stück weit die Vielfalt der Region, also einfach so der Reichtum an Geschichte, aber auch irgendwie an Tatendrang der Region, der Fichtelgebirgler. Also das ist einfach eine Region ist, die sehr geschichtsreich ist, sehr spannend ist. Man kann immer was entdecken, man hat nie ausgelernt. Das finde ich persönlich sehr schön. Und auch einfach so, ja, diese Macher, die dahinter stecken. Also es ist eine Region, die packt an und das gefällt mir einfach sehr gut. Und das freut mich, dass ich hier in der Region tätig sein darf.
Dann würde ich sagen, zum Abschluss verraten Sie uns doch nochmal, wo findet man das Museum denn örtlicherweise und wie kann ich mich vorab informieren?
Genau, wir befinden uns im Spitalhof. Adresse wäre Spitalhof 3 in Wunsiedel. Parken kann man ganz gut in der Sigmund-Wann-Straße oder Sonnenstraße. Und ansonsten, falls man sich informieren möchte, wie gesagt, gerne per Facebook auf unserer Facebook-Seite Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel oder auf unserer Webseite www.fichtelgebirgsmuseum.de. Genau.
Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Das war Christina Heidenreich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fichtelgebirgsmuseum. Schönen Dank und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la di di da. La da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Alone.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la 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 di di da, la la di di da da da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us.
Das war sie schon wieder, unsere Sendung am heutigen Dienstag. Sie können uns wiederhören am 14. Dezember mit dem Treffpunkt. Die komplette Sendung können Sie morgen in Einzelteilen oder auch komplett nochmal auf unserer Webseite nachhören. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch Beschwerden haben, dann schreiben Sie einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis demnächst.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem schon so spät. Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.